Zum Jahresanfang möchte ich Ihnen einen Text aus Psalm 103, die Verse 1 bis 13 lesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilet all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Himmlischer Vater, deinen Namen, deinen heiligen Namen wollen wir loben und wir wollen nicht vergessen, was du uns Gutes getan hast. Und wir wollen dir Danke sagen für das, was wir in der letzten Nacht erleben durften. Wir wollen dir Danke sagen für alle Bewahrung und für alles Schöne und für alles Gute, das du uns geschenkt hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns allen einen wachen Geist gibst, dass wir jetzt bereit sind, dein Wort zu hören. Und ich möchte dich für Andreas Schäfer bitten, dass du ihn segnest und dass du ihm jetzt Vollmacht gibst, dein Wort auszulegen. Und dass das Wort dann auch bei uns auf fruchtbaren Boden fällt. Und dass es uns einfach eine Stütze gibt, auch im Alltag. Hab du Dank dafür, dass wir wissen dürfen, dass du jetzt hier in unserer Mitte bist und dass du uns segnest. Amen.
Wort unseres Gottes für diesen Tag und auch für dieses Jahr. Die Jahreslosung, ausgewählt für dieses Jahr 2013 aus dem Hebräerbrief, Hebräer 13, der 14. Vers. Und da heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Christen des Hebräerbriefs, das war schon eine ganz besondere Truppe. Wir können ja nur ein bisschen rückschließen aus dem, was der uns unbekannte Autor des Hebräerbriefes schreibt, wie es denen ergangen sein muss. Es war eine Truppe von Jesusleuten, die nun in einer Zeit des Drucks lebten. Es war nicht mehr so einfach, es war nicht mehr so in, es war nicht mehr so normal und so gewöhnlich, als Christ zu leben. Es war schwierig geworden, anspruchsvoll. Glauben kostete etwas. Es war auch leidvoll. Es war so, dass manchmal auch entsprechende Nachteile in Kauf genommen werden mussten, wenn man sich zu Jesus Christus bekannte. Wir haben so eine Passage im Hebräerbrief, wo wir davon zum Beispiel lesen, dass manch einer von denen sein Haus, sein Grundstück verloren hat, dass das annektiert werden konnte, eben weil er an Jesus glaubte. Das muss man sich mal so ein ganz klein wenig vorstellen. Und genau da hinein kommt der Hebräerbrief. Und da hinein kommt dieser Text, diese 13 wunderbaren Kapitel. Viele von Ihnen kennen diese Verse aus dem Hebräerbrief ja gut. Was will der Hebräerbrief? Der Hebräerbrief will eine einzige Person ins Zentrum stellen. Euch kann nur noch einer helfen. Das ist die Botschaft vom Hebräerbrief. Und euch muss man nur einen einzigen vor Augen malen, der euch jetzt wichtig ist. Das ist Jesus, Jesus nahe. Den will er ins Zentrum stellen. Und sehen Sie, bevor irgendwas anfängt diesem Jahr, lasst uns das miteinander vereinbaren, dass das der Name sein soll. Der Name für uns ganz persönlich, der Name auch für diesen Ort und für diese Gemeinde, das soll der Name sein. Der hilft. Der hilft. Das ist das Zentrum. Das ist die Angel, das ist die Achse, das ist der Fokus. Auf den kommt alles an. Oder haben Sie die Losung nicht für heute gelesen? Vor wem werden sich alle Knie beugen? Vor wem werden alle anbeten? In diesem einen Namen, in diesem einen Jesusnamen. Und deswegen ist das die Mitte, die absolute Mitte. Und der Hebräerbrief macht das auf eine ganz wunderschöne Art und Weise. Er entfaltet das Jesus-Thema, man kann das ja ganz verschieden entfalten. Er entfaltet das Jesus-Thema über einem Begriff, nämlich über den Begriff Jesus, der große Hohepriester. Dieser Hohepriester, der für uns sein Leben gelassen hat, dieser Hohepriester, der für uns den Zugang zum Vater schafft, der Hohepriester, der für uns alles, absolut alles ist, alles, was wir brauchen, alles liegt in diesem einen Namen, diesem Jesus-Namen, in diesem einzigartigen hohen Priester Jesus. Und dann kommt er natürlich am Ende in den Kapiteln 10, 11, 12, 13 ins Finale hinein. Und gerade in diesen letzten Kapiteln versucht er nun, das Fazit zu ziehen aus dem Jesus-Namen. 10. Kapitel. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Kapitel 11, der Eingang. Unser Glaube ist eine feste Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dann kommt das große Glaubenskapitel mit all seinen Schönheiten. Dann Hebräer 12. Darum lasst uns hinweg aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und sowohl im 11. als auch im 12. Kapitel taucht schon die Stadt auf. Die Stadt. Im 11. Kapitel taucht sie auf bei den Glaubenszeugen bei Abraham. Dass Abraham schon der war, der diese Stadt gesucht hat, die für ihn gebaut wurde. Für ihn gebaut wurde vom lebendigen Gott. Und im 12. Kapitel taucht die Stadt wieder auf. Da taucht die Stadt auf als die Stadt des lebendigen Gottes, als das Zion, der Berg Zion, zu dem wir, die Glaubenden, gekommen sind. Und jetzt hier in Hebräer 13 taucht die Stadt zum Abschluss noch einmal auf. Nämlich in unserer Losung, in unserem Wort Gottes für heute und für dieses Jahr. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So Jahreslosungen, die haben ja unterschiedlich Gewicht. Manchmal hat man den Eindruck, ja, das könnte so ein Wort sein, das tatsächlich ein Jahr prägt, ein Jahr bestimmt. Das Wort, was wir da heute Morgen für uns hier erwerben, das könnte sogar so ein richtiger Lebensleitsatz werden. Das könnte richtig programmatisch werden, das könnte ein richtiges Thema sein für eine ganze Existenz, das sich als Wort zu geben und zu sagen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Mensch, wie kriegen wir das hin, heute Morgen dieses Wort ein bisschen für uns lebendig werden zu lassen? Ich habe vielleicht angesichts des 1. Januars einen etwas schwierigen Zugang. Ich dachte, wir schaffen vielleicht einen, ja, erschrecken Sie, einen grammatikalisch-sprachlichen Zugang. All noch da. Und dieser grammatikalische sprachliche Zugang habe ich mir so gedacht, dass wir erkennen, da ist eine Verneinung im ersten Teil des Satzes. Und die muss man bejahen. Da ist zum Zweiten, das entdecken Sie nicht, aber das kann ich Ihnen gleich erklären, ein wunderschönes Wortspiel in der griechischen Sprache, was man leider nicht spielend leicht im Leben lernt. Und da ist zum Dritten eine Verbenreihenfolge vom Beharren zum Bewegen, deren Reihenfolge man nicht umdrehen darf. Also schauen wir, ob das Wort ein bisschen anfängt, bei Ihnen und bei mir zu leben. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das fängt ja mit einer Verneinung an. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Nun kann man auf dem ersten Level bei der Auslegung des Textes sagen, gut, das ist so eine allgemeine Lebensweisheit. Für die Erkenntnis muss man noch nicht mal Christ sein. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Nichts ist richtig fest. Nichts ist sicher. Nichts bleibt, wie es ist. Da können Sie ganze Veränderungslisten gesetzlicher Art schon mal ins Feld führen, die in der kleinen Schnittzone heute Nacht um null sich geändert haben. Das, was gestern noch galt, gilt heute plötzlich nicht mehr. Was wissen wir, was noch alles kommt? Keine Ahnung. Man kann da so alle möglichen Facetten draus ziehen. Tatsächlich wissen wir, die Konsequenzen aus der Erkenntnis, dass vieles nicht sicher ist, die sind ganz unterschiedlich. Die einen kommen zu so einem Carpe Diem, nicht wahr, nutze den Tag, Hauptsache heute oder wie auch immer, ganz verschieden. Für diese Erkenntnis brauchen wir eigentlich Hebräer 13 nicht. Das ist so mehr die allgemeine Ebene, die jeder halbwegs vernünftig denkende Mensch hinkriegt. Nichts ist sicher. Man kann schon eine Ebene weitergehen, wenn man dann erkennt, das betrifft ja nicht nur die Umstände, in denen ich bin, das betrifft ja vor allem mich selber. Wenn es darum geht, wir haben keine bleibende Stadt, dann heißt das ja nicht nur Schaden, dass um mich herum, den Felsen in der Brandung, alles sich ändert. sondern ich bin ja selber ein Teil dessen, was da eben sich verändert und was da auch vergeht. Es bleibt nichts. Keiner von uns bleibt. Und deswegen ist natürlich die nächste Auslegungsebene von Hebräer 13 die Erkenntnis, wir werden alle sterben. Tatsächlich, wir werden nicht bleiben. Keiner von uns wird bleiben. Und auch dazu braucht man nicht gleich Christ werden, das zu erkennen. Muss man einfach nur ganz normal in so eine Biografie reinschauen, um zu sehen, keiner von uns bleibt. Keiner von uns bleibt. Jeder kriegt nach dem Start seines Lebens einen Bindestrich und irgendwann ein Schlussdatum. Aber auch da sind die Konsequenzen ja verschieden. Der Klassiker ist die Verdrängung. Das ist das Normale. Für etwa 95% der Menschheit einfach nicht dran denken. Und 5% haben irgendwelche anderen Alternativen. Das wäre die nächste Ebene. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das betrifft auch uns persönlich. Aber Sie merken schon, das ist ja nicht der Hebräerbrief. Das ist allgemeine Philosophie, allgemeine Menschenweisheit. Das erste Wörtchen ist wichtig. Wir, das sind nicht irgendwelche. Die Wirs, die hier dieser Autor des Hebräerbriefs meint, ist eine ganz besondere Sorte von Menschen. Und diese ganz besondere Sorte von Menschen, die hier mit wir gemeint sind, das sind Menschen, Hebräerbrief, die eine persönliche Begegnung mit Jesus erlebt haben. Dann könnten wir das ja verschieden beschreiben. Wenn wir schon im Hebräerbrief sind, dann nehmen wir auch den Hebräerbrief, wie der Hebräerbrief das beschreibt. Wie ist das denn passiert? Hebräerbrief Kapitel 2 sagt es zum Beispiel so, die Predigt des Herrn nahm ihren Anfang. Schön. Die Predigt des Herrn nahm ihren Anfang, wurde bekräftigt bei uns. Ihr habt es gehört. Gott hat Zeugnis gegeben, Zeichen, Wunder, mancherlei Taten durch die Aussagen des Heiligen Geistes aus seinem Willen. Und so seid ihr zum Glauben gekommen. Und noch einmal Hebräerbrief, Kapitel 5. Wir haben etwas geschmeckt. Wir haben die himmlische Gabe geschmeckt. Wir haben Anteil bekommen am Heiligen Geist. Wir haben das gute Wort Gottes bekommen, die Kräfte der zukünftigen Welt. Das ist passiert. Und so wurden aus normal wir. Wir, das sind Menschen, die eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, deren Leben verbunden ist mit dem Haupt der Gemeinde, mit dem Christus. Die sind hier gemeint. Also nicht allgemeine Lebensweisheit, nicht allgemein alle werden sterben, sondern wir die Jesusleute, an die ist es gerichtet. Und dieser Eingriff Gottes hat alles in unserem Leben geändert. Wenn Jesus Christus glaubt, läuft auf einem völlig anderen Gleis, auf einer völlig anderen Spur. Und jetzt merken wir, jetzt hat der Hebräerbrief Kapitel 13, 14 natürlich für uns nochmal eine ganz andere Kraft. Wenn das wir uns den Jesus deuten gilt, ja, dann heißt das zuallererst, wir haben hier keine bleibende Stadt. Natürlich werden wir sterben. Aber, und das ist das Besondere des Hebräerbriefes, wir haben eine zukünftige Stadt. Die Jesus-Leute sind die Leute, die auf dem Weg sind nach Hause zur Stadt des großen Gottes. Die Jesus-Leute, das sind die, die jeden Tag mit ihrem Leben einen Tag in die richtige Richtung gehen. Nämlich nach Hause zur Stadt des großen Gottes. Wäre ja gut, wenn wir die kennen würden. Und die Bibel erlaubt es uns ja auch, soweit es der Bibel möglich ist, uns kleinen irdischen Gestalten etwas Himmlisches mitzuteilen. Erinnern Sie sich, Jesus hat uns ja ein bisschen ernüchtert, wenn er sagt, ich kann euch ja schon die irdischen Dinge nicht vernünftig mitteilen. Wie viel schwieriger ist es, euch Himmlisches zu sagen. Aber ich versuch's. Und dann versucht die Offenbarung im Neuen Testament uns den Himmel ein bisschen nahe zu bringen. Aber es ist extrem schwierig. In Bildsprache, wie. Versucht sie uns, für uns noch fremde Welt uns nahe zu bringen. Aber schon das, was wir durch den Spiegel unserer irdischen Augen sehen, ist faszinierend. In der Stadt des großen Gottes. Die Stadt des großen Gottes, sie gibt es. Sie ist da. Wenn das ganze Gerümpel hier, das ganze Geraffel hier, alles weg sein wird, die Stadt, die vergeht nicht, die bleibt, die ist fest. Die Stadt ist da. Und durch den Glauben an Jesus Christus habe ich Zugangsberechtigung zu dieser Stadt. Denken Sie an Philipperbrief, Kapitel 3. Unser Bürgerrecht, das ist im Himmel. Dort haben wir unseren Pass, dort sind wir eingetragen in die Einwohnerlisten der neuen Stadt, des neuen Jerusalems, der Stadt des großen Gottes, der Stadt unseres großen Königs. Ich habe Zugangsberechtigung. das treue Pfand des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, kommen wir an in dieser Stadt und dürfen dort sein. Ja, nicht nur wir dürfen dort sein. Wir werden sogar noch, denken Sie an den armen Lazarus, dahin transportiert. Wir müssen gar nicht allein dahin gehen. Da gibt es beim Übergang aus dieser Welt in jene Welt die Transporthilfe der Engel, wie es einer der Theologen einmal so schön gesagt hat. Diese Transporthilfe der Engel, da gibt es einen Reiseservice von der einen Welt in die andere Welt. Keiner muss aus dieser Welt in die Welt, in die Stadt des großen Gottes allein. Dann, wenn die letzte Hand uns hier loslassen muss, sind wir hineingenommen in die Hand von Jesus und den Transportdienst seiner Boten. Und dann werden wir erwartet. Wir werden erwartet. Nicht so, jetzt kommt der auch noch. Sondern wir werden erwartet auf der anderen Seite. So erwartet, wie es Johannes 14 heißt, dass dort steht, da ist schon eine Wohnung für uns bereitet in dieser Stadt des großen Gottes. Da ist alles, alles, alles für uns vorbereitet. Erwartete Leute in der Welt unseres Gottes. Und dann haben wir die größten Schwierigkeiten. Dann merken wir an dieser Stelle, wie furchtbar irdisch wir sind. Wir haben die größten Schwierigkeiten, uns das vorzustellen. Aber was machen wir denn da? Und verstehen Sie, ich kann es jetzt nicht erläutern alles, aber ich kann Ihnen nur eine ganz einfache, simple, aber sehr wirkungsstarke Denkhilfe geben. Nämlich, Sie müssen immer vom Geringeren auf das Größere schließen. Und wenn Sie schon hier auf dieser buckligen Erde durch den lebendigen Gott in seiner schöpferischen Tätigkeit und Vielfalt unglaublich tätig und lebenssprühend unterwegs sein durften, mit aller Sündenbehaftung und Begrenzung. Was glauben Sie, was das eine Lebensfülle wird, wenn Sie und ich einmal ankommen werden in der Stadt des großen Königs? Langweilig, das verspreche ich Ihnen hoch und heilig, langweilig wird es Ihnen da nicht. Haben Sie das gelesen, das Wort für diesen Monat? Du tust mir kund den Weg zum Leben, zum überquellenden Leben, denn vor dir, nicht hier, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wir werden zum ersten Mal richtig begreifen, was es heißt zu leben. Und da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, gehen zur Stadt des großen Gottes. Wir gehen zu Jesus. Und wer das in seinem Leben trägt und wo das als Hoffnungskeim hineingesenkt ist und anfängt zu wachsen, da ist eine getroste Hoffnung da, die auch manchen Abbruch auf dieser Seite der Erde nicht nur erleidet, ja, das auch, ganz nüchtern, sondern ihn sogar gar nicht so dramatisch empfindet. Denn schließlich, wir haben hier sowieso keine bleibende Stadt. Die zukünftige, die suchen wir. Aber so wichtig das ist, und das gilt absolut, was ich da gerade gesagt habe, ist das noch nicht der eigentliche Sinn dieses Textes. Denn der eigentliche Gedanken des Textes entdeckt man erst, wenn man ein bisschen liest, was ist denn vorn und hinten. Und vorn und hinten in Hebräer 13 stehen natürlich gewichtige Dinge. Und direkt davor heißt es nämlich, dass Jesus Christus nicht in der Stadt selber, in Jerusalem, gelitten hat. Sondern dass er, das sind Gesetzesbestimmungen davor, die kennen Sie, eben außerhalb leiden musste. Und dieses außerhalb, dieses ausgeschlossen, dieses rausgenommen sein, das nimmt der Hebräerbrief auf, wenn er dann in Vers 13, direkt den Vers vor unserem Text sagt, so lasst uns jetzt auch zu ihm hinausgehen, aus dem Lager und seine Schmach tragen. Und dann heißt es, denn wir haben auch keine bleibende Stadt. Wie Jesus. Und merken Sie, da kriegt der Text nochmal eine ganz andere Bedeutung, nochmal einen anderen Sinn, und den müssen wir ins Visier nehmen. Der Gedankengang ist nämlich der, wir wären schon gern noch ein bisschen länger in der Stadt. Wir wären gern schon noch ein bisschen länger in diesem Weltsystem drin. Wir wären schon noch gerne ein bisschen länger integriert. Aber je mehr wir mit Jesus leben, desto mehr merken wir, die wollen uns gar nicht mehr dabei haben. Die machen uns unser Recht streitig, hier dabei zu sein. Das sind die, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Die sagen, geh doch, geh doch. Ulrich Parzani macht in seinem kleinen Buch, was ich Ihnen empfehle, zu Jahreslosen gibt es ein Buch von Ulrich Parzani, das ist so wunderschön klar, dass die beiden großen Städte, die hier im Hintergrund stehen, beide Anspruch auf Ewigkeit in sich tragen. Roma Aeterna, ewiges Rom. Wenn du bist wie wir, integrieren wir dich in Roma Aeterna. Wenn du aber nicht spurst wie wir, dann geh doch. Dann geh doch. Und die andere Stadt, die hier gemeint sein kann, Jerusalem, bietet auch die Gegenwart, die religiöse Gegenwart an. Und auch da gilt, wenn du aber nicht willst, wie wir denken, und du mit deinem Jesus dauernd kommst, dann geh, dann geh. Und genau das haben die Hebräerbriefchristen erlebt. Sie haben es sowohl im jüdischen Sektor, die meisten ja Juden waren, erlebt, dass die Juden ihre Volksgenossen gesagt haben, ihr mit eurem Jesus, das passt nicht, nach Jerusalem, geh. Und sie haben es gemerkt im säkularen Umfeld, dass Roma Aeterna für sie nicht mehr Heimat war, dass sie gesagt haben, geh doch, du störst, du passt nicht mehr rein. Und sehen Sie, das ist genau der Gedankengang, an den wir uns auch gewöhnen sollten. Diese Verneinung, die muss man bejahen. Bitte nicht wehleidig und nicht mit diesem märtyrerhaften Gesülze und auch nicht gekränkt und auch nicht säuselnd und kämpfend und irgendwie sonst wie oder verhindern oder sonst irgendwie. Einfach ganz nüchtern, ganz realistisch zu begreifen, da knallen zwei Weltsysteme aufeinander, die irgendwann sich nicht mehr aushalten. Und das, was unser Herr erlebt hat, das erleben in unterschiedlicher Weise seine Nachfolger und Jünger auch. Ja, Klammer auf, sollten wir heute Morgen das nicht besonders uns auch mit ins Stammbuch für 2013 hineinschreiben, dass es da eine nicht geringe Zahl von Schwestern und Brüdern gibt, die das in diesen Stunden noch mal ganz anders erleben als wir. Die schon noch ganz anders erleben, was das heißt, geh doch. Und ihre Gedenken, wie es der Hebräerbrief auch sagt. Paar Verse vorher. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leib lebt. Klammer zu. Aber dass wir das bejahen und begreifen, das ist ein ganz tiefer Sinn der Jahreslosung. Dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, auf der einen Seite diesem Glück leben, auch das Jahr 2013, wie lange ich es noch leben muss, keine Ahnung, wird mit jedem Tag, den ich lebe, mich einen Tag dem Einzug in die Stadt meines Gottes näher bringen. Und, ja, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und wo ich das in diesem Jahr merken sollte, daran erinnert zu werden, diese Verneinung, dieses Geh doch, ganz bewusst auch zu bejahen. Das ist eine in diesem Text. Man muss diese Verneinung bejahen. Und dann steckt in der griechischen Sprache, da ist einfach jetzt die Sprachhürde da, aber sie sind so fit und sehen noch so relativ wach aus, dass ich das wage. Da ist ein wunderschönes Wortspiel, das man aber im Deutschen so nicht hinkriegt. Manches Mal hat der Luther das genial hinbekommen, das aufzunehmen, was in der griechischen Sprache ist. Aber manchmal klappt es einfach nicht, weil die Grenze, die Übersetzungsgrenze drin ist. Und hier in der griechischen Sprache steckt ein tolles Wortspiel drin. Dieses auf der einen Seite bleiben, nicht bleiben, und auf der anderen Seite zukünftig, also wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, ist in der griechischen Sprache nur ein Konsonantunterschied. Nur ein Buchstabe. Also eine heißt Menusan und das andere heißt Melusan. Also Menusan, Melusan, Menusan, Melusan. Versteht ihr, das klingt so gleich, das kann man sich schon schnell merken. Das heißt, der Grieche, wenn er es liest, stößt sofort auf dieses Wortspiel. Nicht bleibend, Menusan, zukünftig, Menusan. Menusan, Menusan. Das heißt, du kannst zwischen diesen beiden Dingen, die so ähnlich klingen und doch Welten voneinander unterschieden sind, zwischen diesen beiden Welten lebst du. Das ist ein Wortspiel, ganz bewusst gemacht. Warum? Ha, pädagogisch klar. Damit man sich das merken kann. Und das, was man sich merken kann, soll zum Leben werden. Dass dieser Satz bleibend, zukünftig, nicht bleibend, zukünftig, dass das in meinem Leben immer wieder zum Tragen kommt, dass es quasi wie zu einer Melodie meines Lebens wird. Das ist genau das, was hier drin steckt. Und Menusan. Andauern. Bleiben, nicht bleiben. Zukunft oder Gegenwart. Das Kommende oder das Gehende. Das sind die zwei Welten. Das ist nicht nur eine Frage vom Lebensstil. Das ist eine richtige Frage der Lebensprägung. Wie kann ich denn das versuchen, deutlich zu machen? Sie werden auf jeden Fall mit mir immer irgendwelche Leitworte haben. Meistens haben wir diese Leitworte ganz unbewusst übernommen und leben nach den Leitworten, die man uns so anbietet. Und diese Leitworte, die man so übernommen hat, die haben ihre Kraft, die haben ihre Bedeutung und die werden dann auch entsprechend umgesetzt in unserem Alltag. Und dann ziehen wir aufgrund der Inhalt dieser Leitworte auch unsere Spuren. Und wir Jesusleute sind immer so dumm und laufen einfach in diesen Leitworten mit, die man uns da so anbietet. Und reflektieren die nicht und übernehmen die. Leitworte, wie man lebt nur einmal. Nein! Die paar Jahre, das ist eine Startphase meiner ewigen Existenz. Das gibt diesem Satz eine ganz andere Bedeutung. Der Platz an der Sonne ist begrenzt. Guck, dass du einen kriegst. Oder denken Sie an diesen Satz, richte dich gemütlich ein hier, mehr kommt nicht mehr. Hol raus, was du kannst aus dem Ganzen, kämpf um dein Recht. Es gibt noch mehr so Sätze, die werden Ihnen präsentiert, verbal, nonverbal, in Lebensentwürfen. Im ganzen digitalen, medialen Welt kriegen Sie Leitsätze ohne Ende präsentiert. Und wir latschen einfach hinterher. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, nein, das tun wir nicht. Wir haben einen anderen Leitsatz. Umenusan. Wir haben einen anderen Leitsatz. Und dieser andere Leitsatz wird für uns zur Lebensmelodie, wird für uns zur Lebensprägung, wird für uns bestimmend. Ich werde das, was ich erlebe, ich werde das, was ich erfahre, ich werde das, was ich denke, bewerten. Ich werde es sortieren, ich werde es gewichten, ich werde es verstehen lernen, ich werde mich davon bestimmen lassen, ich werde es klassifizieren, ich werde natürlich das entsprechend beschriften nach diesem schlichten, elementaren Leitsatz. Umenusan, melusan. Nicht bleibend, zukünftig. Und jetzt merken Sie, das kennen wir doch. Wir kennen es vielleicht nicht so stark aus dem Hebräerbrief, aber wir kennen es zum Beispiel in der Formel von Paulus. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das Sichtbare vergeht, das Unsichtbare wird auch so ein Satz. Aber hier ist es nochmal kerniger in diesem Wortspiel uns angelegt. Und darum geht's. Darum geht es tatsächlich. Das Wortspiel, ich weiß es, ist nicht spielend leicht leben zu lernen, aber tut enorm gut, es leben zu lernen. Weil es befreit von anderen Leitsätzen, denen wir nachdackeln und mit denen wir eine Spur hinterlassen, die uns nachher nicht befriedigt und führt uns in eine ganz andere Kategorie der Bewertung und der Gewichtung der Lebenslinien und der Bedeutung unseres Lebens. Bleibt es? Bleibt es nicht? Oder ist es zukünftig? Ist das nur gegenwärtig? Oder ist es das Kommende? Ich habe es zu gewichten. Ich muss es im Verhältnis sehen. Gehen Sie es mir mal kurz durch, damit Sie das Wissen sich vorstellen können. Alle unsere Sachwerte gehören in die erste Kategorie. Schreiben Sie über Ihre Hütte, nicht bleibend. Schreiben Sie über Ihre Aktienpakete, nicht bleibend. Und schreiben Sie es nicht nur drüber, denken Sie es auch. Und nicht nur unsere Sachwerte, nein, auch unsere ideellen Werte, die Werte dieser Welt, alle nicht bleibend. Das Gieren nach Anerkennung, das Gieren nach Macht, nach Respekt, nach Einfluss, alles nicht bleibend. Ihr Beruf, für die meisten von uns etwa 98% des Lebens, nicht wahr? Nicht bleibend. eigentlich nur gedacht als Gelderwerb am Anfang, aber das hat sich ja irgendwie verselbstständigt. Die Weltsysteme, das was so unglaublich bestimmt und dramatisch ist, Tag für Tag, nicht bleibend. Selbst die Nöte. Und deswegen kann ja der selbst viel Not erlebt hat, der Apostel Paulus, sich geführt sehen zu sagen, ich erachte im Verhältnis zu der auf uns zukommenden Herrlichkeit die Leiden dieser Zeit als nicht ins Gewicht fallen. Das kann nur einer sagen und darf nur einer sagen, der das selber erlebt hat. Selbst das gilt nicht bleibend. Das muss man sich doch bewusst machen. Und verstehen Sie, was bleibt denn? Was ist denn zukünftig? Was ist das Kommende? Was ist das, um was es eigentlich geht? Wissen Sie, was bleibt? Menschen. Menschen. Alle Menschen bleiben. Es gibt keinen Menschen, in den ich der ewige Schöpfer Ewigkeit in sein Herz hineingelegt hätte. Alle Menschen bleiben. Das muss uns doch eine ganz andere Gewichtung geben. Wissen Sie, was bleibt? Gemeinde Jesu bleibt. Dieser verrückte, verachtete, so schlecht gemachte Club, der bleibt. Da gehen strahlende Systeme den Weg des Gerichtes. Und die verachtete kleine Gemeinde von Jesus, die bleibt. Die fünf Hansel, die heute vielleicht irgendwo da in Saudi-Arabien sich treffen, um ihre Bibel zu lesen, wenn es ihnen gelingt. Die kleine Truppe im Norden von Nigeria unter islamischer Verfolgung, die bleibt, die bleibt. Gemeinde bleibt. Wissen Sie, was noch bleibt? Das bleibt. Sein Wort bleibt. Himmel und Erde werden vergehen. Aber das nicht. Das nicht. Sein Reich bleibt. Die Reiche dieser Welt vergehen alle. Aber es wird ein Reich kommen. Denken Sie an die Danielsche Vision. Wenn alle Reiche werden von dem einen Stein, der vom Himmel kommt, alle weggerollt und dann kommt ein Reich, das bleibt. Das Reich des Messias. Das Reich von Jesus. Wissen Sie, wer bleibt? Jesus bleibt. Jesus bleibt. Umenusan, Melusan. Umenusan, Melusan. Und plötzlich, ich hoffe es sehr, merken Sie, das kann richtig zu einer Lebenslinie werden. Das kann richtig zu einer Lebenslinie werden. Das kann zu einem Leitwort werden, das vom Heiligen Geist geprägt mich bestimmen kann, bis in die Banalitäten des Alltags hinein, dass ich es begreife, Herr, was mache ich denn jetzt gerade? Und dann muss ich sagen, Umenusan. Ja gut, dann reg dich nicht so auf, Andreas. Oder, was habe ich denn vergessen? Habe ich Melusan vergessen? Herr, lass mich darauf gerichtet sein. Und dann kriegen Sie einen ganz anderen Maßstab, eine andere Gewichtung, eine andere Linie in Ihr Leben hinein. Und wir dackeln nicht den Sätzen hinterher, die diese Welt bestimmen und die mit ihr untergehen werden. Jesus-Leute wissen, Umenusan, Melusan, nicht bleibend, zukünftig. Gib mir, Herr, bitte gib mir auch in diesem Jahr ein bisschen stärker diese deine Bewertungstabelle in mein kleines Leben hinein. Und tu mir die Gnade an, dass ein Heiliger Geist mich in den Stürmen des Alltags immer und immer und immer wieder daran erinnert, an diese ganz schlichte, wegweisende, heilige Formel, Umenusan, Melusan, nicht bleibend, zukünftig. Und dann? Und dann haben wir in diesem Wort eben ja nicht nur eine Verneinung, die man bejahen muss, und ein Wortspiel, das sich nicht spielend leicht im Leben lernen lässt, sondern wir haben ja auch nochmal eine Verbenreihenfolge, die man nicht umdrehen darf. Nämlich von einem Verb des Beharrens, des Hoffens auf Beharrens, bleiben, zu einem Verb der Bewegung. Ich suche, eigentlich noch besser, ich strecke mich aus. Und das eine ist das, was wir gerne hätten. Bleiben, bleiben, bleiben. Und das Bleiben wird verneint, nicht bleiben. Genau das, was wir so gerne hätten und wo wir so gerne uns einnisten und einbunkern würden. Zudem sagt hier unser Leitwort, das bröckelt. Das bröckelt, das bröckelt. Aber jetzt sind wir nicht dramatisch und gucken jeden Riss an und sagen, Herr, wenn's bröckelt, habe ich doch nichts mehr. Sondern die Antwort ist, die zukünftige suchen wir. Und jetzt könnte man in eine falsche Richtung kommen und sagen, ja, wo ist sie denn? Oh, wo ist sie denn? Zeig sie uns doch bitte, Herr, wo ist sie? Und wie im riesengroßen geistlichen Radar suchen wir irgendwo eine Bleibe, wo wir hinkommen können angesichts der Weltlage. Nein, 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 das Wort, was da steht, heißt nicht suchen im Sinn von noch nicht gefunden haben, sondern suchen im Sinn von ausstrecken. Ich weiß schon, wo die ist. Ich strecke mich jetzt aus. Ich habe sie ins Visier genommen. Ich peile sie an. Ich habe mich ihrer bewusst gemacht. Ich werde da hingehen. Ich werde mich darauf einrichten. Ich werde das ernst nehmen. Ich werde das angehen. Das steckt in der Vokabel dahinter. Ich habe eine Dynamik, die auf diese Stadt zugeht. Es ist nicht nur so, dass ich das ertragen muss, dass es eine bröckelt und einfach auf mich nehmen muss, dass es nicht bleibt, sondern Sie merken, die Jahreslosung ist positiv, absolut positiv. Da kommt was ganz anderes. Ich darf auf Hoffnung leben. Auf Hoffnung leben. Ich bin in dieser ausgestreckten Linie nach vorne, absolut nach vorne. Wenn Sie Bilder suchen, ich finde das immer faszinierend, wenn Anreisen von Gästen auf der Langensteinbacher Höhe stattfinden, dann nicht hier von euch, ihr seid eine Ausnahme, aber so eher älteres Semester. Ältere Semester, die eben nicht von Mama, Papa oder selbst gebracht da hier ankommen, sondern die schon teilweise seit 70, 80, 90, so diese Kategorie, teilweise auch nicht mehr unbedingt Lust haben, durch halb Deutschland mit dem PKW zu reisen, sondern den Service der Bahn in Anspruch nehmen. Und dann schicken die manches Mal ihr Gepäck voraus. Finde ich immer schon genial, wenn die Köfferchen schon alle dastehen, aber die Leute noch nicht. Ja? Die Koffer sind schon da. Und wenn wir richtig gut drauf sind, bringen wir sie sogar aufs Zimmer. Also, dann sind die schon auf dem Zimmer, die Koffer sind schon da, das Bett ist schon bezogen, alles schon da. Und Sie merken, da hat sich jemand in Anführungszeichen ausgestreckt. Ja, der hat es ins Visier genommen. Der ist darauf eingerichtet, sonst würde ich sein Gerümpel hierher schicken. Ja, der will da ankommen, der möchte dahin. Der hat etwas gebucht, der ist auf dem Weg. All das steckt dahinter. Und das steckt hier. Das heißt ja nicht nur, oh, es bröckelt alles, sondern wir strecken uns aus nach dem, was da vorne ist. Das ist ein Lebensstil. Und wenn Sie jetzt natürlich gucken mit mir, das ist ja klar, wenn Sie irgendwie gucken, wer hat das uns denn gut vorgelebt? Wer hat uns das gezeigt, wie das in einem normalen Leben aussehen kann? Dann ist natürlich für uns der Apostel Paulus eine ideale Leitfigur. Eine ideale Leitfigur. Immer neu sind wir faszinierend über die Art, wie dieser Mann gelebt hat. Wie der mitten in dieser, auf dieser Erde stand, mit allem, was dazugehörte. Und gleichzeitig spüren sie allen Phasen dieses Lebens ab. Der ist nicht verhaftet hier, sondern ausgestreckt auf dieses zukünftige Ziel. Dazu gehört bei ihm auf der einen Seite eine Tätigkeitswelle und Schub. Das ist ganz enorm. Der sitzt nicht da und macht nichts, sondern das ist ein ganz großer Schub, der da drin steckt, jetzt tätig zu sein zugunsten dieser Welt, zugunsten des Reiches Gottes. Natürlich, klar. Zu begreifen, dieser Mann war gefüllt von Gotterfahrungen, mitten in diesem schon jetzt und noch nicht, das zu allen Jesusleuten gehört. Auch zu begreifen, ich bin von der Gnade getragen. Jesus heute sind diese von der Gnade Gottes Getragenen. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, kommen auch nicht ohne Schuld. Und auch nicht ohne Versagen durch dieses Leben hindurch. Einer meiner Neffen hat zu Weihnachten so eine Spielkonsole bekommen, mit der man Autorennen fahren kann. Ja, Sie werden es nicht glauben, aber der zweite Feiertag, so zwischen Kaffeetrinken und angeordnetem Familienspaziergang und Abendessen, war prall gefüllt von Autorennen. Wir mussten alle einmal fahren, klar. Doku. Das kann man, ist faszinierend, ist wirklich faszinierend. Aber wissen Sie, bei diesen Autorennen gibt es eine besondere Einstellung und die finde ich extrem unfair. Nämlich, bei diesen Autorennen war das so, wenn das schief ging, also wenn Sie quasi mit 120 Sachen gegen den Polter gedoltert sind, ja, und eigentlich Ihre Kiste flach war, konnten Sie auf die Stopptaste drücken. Sie konnten noch mal ein paar Sekunden zurück und dann noch mal neu die Kurve versuchen. Und die Chance kriegen Sie und ich. Alle nicht. Alle nicht. Aber wir haben was viel Besseres. Wir haben was viel Besseres. Was machen Sie denn, wenn Sie gegen den Polter gerast sind? Sag, ja, da komme ich. Das ist meine Schuld. Das ist mein Versagen. Das habe ich angerichtet. Es tut mir leid. Vergib mir. Es ist viel besser, als zurückspulen nochmal versuchen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie und ich beim zweiten Mal wieder dagegen rasen, ist viel zu hoch. Deswegen ist es viel besser. Alles, was wir hinter uns haben, haben wir hinter uns. Und für alles, was hinter uns ist, steht der Christus ein. Mit seinem Sterben am Kreuz auf Golgatha. Diese Leute, die also nach vorne ausgerichtet sind, sind Leute, die tätig sind. Ja, die tätig sind. Leute, die einen ganz großen Einsatz fürs Reich Gottes haben, ein Getragensein von Gotterfahrung, ja auch die natürlich Vergebung erlebt haben, die von der Gnade sich getragen wissen, ganz eindeutig. Und die schicken auch schon ihr Gepäck voraus. Natürlich. Die schicken schon mal ihr Gepäck voraus. Es gibt ja Stellen, die machen manche von uns furchtbar nervös. Macht nichts. Also Stellen, die uns furchtbar nervös machen. Paulus hat so ein paar Stellen drin, die einen wirklich nervös machen können, wenn er so in einer für uns völlig unevangelischen Art und Weise vom Lohn spricht und von dem, was er da schon mal an Perlen sammelt und für die Krone alles vorbereitet. Und der Paulus, das ist schwierig mit der Gnade vorne und hinten. Und Paulus sagt, das ist gar kein Problem. Ich schicke doch nur schon mal mein Gepäck voraus. Das, was ich hier gelebt habe, habe ich doch nicht für mich hier gelebt. Sondern für den Zeitpunkt, wenn ich vor meinem Herrn stehe. Und was wir getan haben und was wir gelassen haben, worauf wir verzichtet haben, was wir getan haben und eingesetzt haben, das war doch nicht für Jux, sondern um unser Leben hinzugeben dem Christus. Römer 12, ein Opfer zu sein für den, der uns sein Leben gegeben hat. Das ist es. Schick mein Gepäck voraus. Sammelt euch Schätze im Himmel, sagt Jesus. Ganz einfach. Und was wir bei Paulus erleben, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können, das ist diese eigenartige Leichtigkeit des Lebens, die diesen Mann umgibt. Manchmal denke ich, das Leben der Jesusleute ist so ein bisschen wie auf dem Bahnhof. Man weiß, der Zug fährt ab, macht noch ein bisschen Zeit. Ja, was machen Sie da? Kaufen Sie auf dem Bahnhof ein Grundstück? Nein, Sie stehen irgendwo ein bisschen rum, wir haben so Zeit, eine Kleinigkeit zu essen, eine Tasse Kaffee zu trinken, gehen mal in einen Kiosk rein, sprechen mit zwei, drei Leuten, vielleicht stehen Sie auch da und lesen irgendwas, aber Sie wissen, Sie haben jetzt ja nicht viel Zeit, das bisschen machen wir halt noch. Merken Sie das nicht auch, wie schnell, wie unglaublich schnell das alles geht? Und dann machen wir die paar Sachen noch. Aber wir wissen ganz genau, irgendwann fährt der Zug ein. Und dann steigen wir ein. Zur Stadt des großen Königs. Ich weiß nicht, wer dieses Jahr einsteigen wird. Ich weiß es nicht. Wer, lass uns das ganz klar sagen, wer das Vorrecht hat, einsteigen zu dürfen, wenn er zum großen Wir gehört, das Vorrecht hat, einsteigen zu dürfen. Vielleicht hat das ganze Wir Vielleicht kommt der große Zug. Wie auch immer. Wir strecken uns aus. Strecken uns aus. Bei diesem Spiel, diesem Autorennen, da konnte man alles bestimmen. Man konnte das Fabrikat bestimmen, mit dem man fährt. Und man konnte auch die Rahmenbedingungen bestimmen, mit denen man fährt. Ich habe mir einen sehr schönen BMW ausgesucht. Farbe, alles fertig. Und da bin ich los. Sicherheitshalber Level leicht. Mit Bremshilfe und allem. Sie wollen nicht wissen, wie mein Auto aussah nach dieser Tour. Aber es gab noch eine Taste, die war, als ich fahren musste, da hatten wir die noch nicht gefunden. Die hatten erst die Spieler nach mir das Vorrecht. Es gab die Taste Überblick. Da saß man nicht im Cockpit und guckte aus diesem kleinen Fensterchen und versuchte, irgendwo durchzukommen, sondern man sah von oben diese ganzen Autos. Das ist natürlich etwas, was Ihnen und mir in meinem Leben überhaupt nicht gegeben ist. Wir sitzen nur in diesem kleinen Cockpit und versuchen, irgendwo die nächste Stunde rumzukriegen. Ist ja klar. Aber sehen Sie, einer hat die ganze Strecke im Visier. Hat die ganze Strecke im Visier. Und der bestimmt. Und der bestimmt. Dann lassen wir uns von ihm führen. Lassen wir uns von ihm führen. Auch in das neue Jahr. Und wissen, es gibt eine Verneinung, die ich bejahen muss. Es gibt da ein Wortspiel, das nicht spielend leicht zu leben, zu lernen ist. Und es gibt eine Verbenreihenfolge, die ich nicht verdrehen darf. Vom Nichtbleiben zum Ausstrecken. Und dann wird das Jahr 2013 Sie und mich in die richtige Richtung bringen. Da sitzen Sie und ich in Ihrem kleinen Cockpit, versuchen, Ihre Strecke zu meistern und wissen eins, mit jeder Runde, die Sie drehen, kommen Sie näher der Stadt des großen Königs, der Stadt unseres Gottes. Also, fahren wir in Gottes Namen ihm entgegen. Jesus segne Sie. Was für ein gutes Wort. Ein Wort von dir, Vater. Ein Wort von dir, Herr Jesus Christus, dass dein guter Geist uns lebendig machen möchte. Dass du uns das sagst, in unserem Kopf, in unser Herz, in die Hände und Füße. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Du, hoher Priester, Herr Jesus Christus, hast alles dafür getan, dass es diesen Satz gibt. Dass es für uns das Bürgerrecht für die zukünftige Stadt gibt. Und dass wir an dir hängen. Und dass du uns sagst, komm, folge mir nach. Und deswegen auch immer wieder erleben werden, dass man uns aus der Stadt rausschickt. Lass uns das bejahen lernen. Zeig uns, wo das einfach auch zum Jesusleben, auch für uns zum Jesusleben dazugehört. Und fürbittend, oder wo wir können auch helfend, lass uns einstehen vor dir für unsere Schwestern und Brüder, die unter großer Bedrängnis das erleben, dass sie in der Stadt nicht mehr gewollt werden. Und dann möchten wir dir ganz herzlich danken, dass du uns das vor Augen führst, dass wir nicht den Leitsätzen dieser Welt einfach nur so preisgegeben sind. Du stellst ein ganz anderes Wort über unser Leben. Omenosan, menosan. Nicht bleibend oder zukünftig. Wir bitten, dass dein Geist in diesen Tagen, Wochen und Monaten uns prägt mit diesem Leitwort. Und wir danken dir, dass wir uns ausstrecken dürfen. Ausstrecken dürfen und wissen, jede Runde, die wir ziehen, jeden Weg, den wir gehen, jeden Tag, den wir leben, zieht uns in die richtige Richtung. Zieht uns zu dir. Zieht uns zum Tag der Begegnung mit dir, unserem Herrn und Haupt. Und wir freuen uns auf dich. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.